Vom 7. Vers ab. Jeremia spricht hier von sich selbst. Du hast mich verführt, Herr, und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Nun spottet man immerzu über mich, alle lachen mich aus. Denn so oft ich deinen Auftrag rede, muss ich Unrecht anprangern. Verbrechen muss ich rufen, Unterdrückung. Und das bringt mir nichts als Spott und Hohn ein, Tag für Tag. Aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, es zurückzuhalten, ich kann es nicht. Viele höre ich tuscheln, sie nennen mich schon Schrecken überall. Die einen fordern, verklagt ihn. Ja, wir wollen ihn anzeigen, sagen die anderen. Sogar meine besten Freunde warten darauf, dass ich mir eine Blöße gebe. Vielleicht bringen wir ihn dazu, dass er etwas Unvorsichtiges sagt, flüstern sie, dann können wir uns an ihm rächen. Doch du, Herr, stehst mir bei. Du bist mein mächtiger Beschützer. Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Amen. Liebe Freunde, um es gleich zu Beginn dieser Predigt zu sagen, das Thema ist heute etwas unangenehm. Es geht nämlich um das Leiden der Zeugen Gottes. Und angenommen, Sie haben vor, zu dieser Gruppe zu gehören, dann geht es also auch um Ihr Leiden. Gewiss wird die Predigt Trost bringen, weil das Leid nicht nur eine negative Erfahrung ist. Aber zunächst ist ja die Frage, ob wir solche unangenehmen Dinge wie eben dies überhaupt bedenken und noch mehr, ob wir uns ihnen aussetzen wollen. Dass man in der Passionszeit vom Leiden der Zeugen Gottes redet, ist naheliegend. Denn der eine große Zeuge Gottes, Jesus Christus, geht in den Tod. Wir denken in diesen Wochen daran mehr als sonst. Und dass Jesus seinen Jüngern etwas Vergleichbares in Aussicht gestellt hat, wie er es durchlebte, das ist bekannt. Ich habe aus einem bestimmten Anlass in den letzten Tagen mich damit beschäftigen müssen, außerhalb dieser Predigt, und war wieder erstaunt, wie viel und an wie vielen Stellen das Neue Testament von diesem Thema spricht, dem Leiden der Gläubigen. Nicht dem Leiden, das wir so bezeichnen, als viele Schwierigkeiten haben. Und sind Sie denn ganz gesund, Frau Müller? Nein, ich habe auch meine Rückenschmerzen. Nicht davon ist die Rede, dass jeder seine Probleme hat, gesundheitlicher Natur, finanzieller Art oder im beruflichen Bereich. Davon ist die Rede, dass wir um Gottes Willen, weil wir für ihn engagiert sind, die Kosten bezahlen müssen, die ein solches Engagement mit sich bringt. Ich sage, Christus hat gelitten, seinen Anhängern, also seinen Nachfolgern, ist es vorausgesagt, aber er selber steht in einer Linie der Leidenden, die lange vor ihm begann. Und in dieser Linie gibt es eine machtvolle Gestalt, die uns sogar Einblick in ihr Leid gegeben hat, nämlich der Prophet Jeremia. Viele Aussagen in dem nach ihm benannten Buch sprechen von diesem tiefen Leid. Man kann dieses Leid nicht nur darauf zurückführen, dass er ein negativer Mensch gewesen sei. Wie will man das beweisen? Oder dass er zu Depressionen geneigt habe. Wie kommt man auf eine solche Idee? Oder dass er besonders ungeschickt gewesen wäre in der Vermittlung der Dinge, die ihm wichtig waren, sodass alle auf ihn einschlagen mussten. All dies kann ein Grund sein für das Leiden der Gläubigen. Vieles von dem, was wir durchmachen, ist wirklich selbst verschuldet. Und in guten Stunden wissen wir das auch. Wir sollten dann nicht die Märtyrermine aufsetzen und sagen, wir leiden für den Herrn und sonst nichts. Aber auf Jeremia traf dies nicht zu, nach allem, was wir von ihm wissen. Das Leiden der Zeugen Gottes. Ich sagte vorhin, dies ist ein etwas unangenehmes Thema. Wir hören das sicherlich nicht so gern. Wie etwa die Botschaft von der Liebe Gottes, die uns trägt und annimmt, die uns umgibt, die mit uns in die Schwierigkeiten geht, von dieser bedingungslosen Zuwendung Gottes oder etwas Ähnlichem. Ich denke, dass wir ein wenig Angst haben, es könnte uns zu viel zugemutet werden. Und als ich in der Vorbereitung der Predigt über diese Frage nachdachte, da fiel mir auf, dass wir gar nicht zu wählen haben zwischen einem Leben mit Leid, nämlich dem des Glaubens, und einem Leben ohne Leid, nämlich dem der anderen Leute. Es gibt auf dieser Erde kein leidfreies Dasein. Das Problem ist nur, welche Art von Leid wir wählen. Und die Art von Leid, die wir wählen, hängt davon ab, für was wir uns einsetzen. Jedes Leben hat seine spezifische Art des Leidens. Der Mensch zum Beispiel, dessen höchstes Ziel es ist, sich auf eine obere Position zu bringen. Im gesellschaftlichen Bereich, im beruflichen Sektor, in der Wirtschaft. Der Ehrgeizige, er leidet auch, er leidet ständig. Werde ich gut genug sein? Werde ich meine Ziele schaffen? Werden meine Konkurrenten mich überflügeln? Kann ich mir einen Fehler leisten? Das ist ein Leiden, das bis in die Gesundheit gehen kann. In manchen Fällen muss der Arzt dann sein Urteil sprechen. Oder der Mächtige, der ganz oben angekommen ist. Er hat seine Art des Leidens. Denn es gibt viele, die wollen da oben sein, wo er jetzt ist. Und mit Tricks, mit kleinen und großen und meistens mit schäbigen, versuchen sie, ihn darunter zu holen. Er weiß das. Er weiß, dass ihn das isoliert. Er weiß, dass er von vielen beneidet wird und dass Ziele darauf warten, dass er Schwächen zeigt, damit man ihn abschießen kann. Oder dass sie andere Einflüsse praktizieren, damit sie ihn herunterholen können. Er hat seine eigene Art von Leiden. Oder der Schuldige, der in Fehler hineingefallen ist, der gesündigt hat, der es auch weiß, der Gott nicht anrufen will, aber eben seine Schuld hat, die auf ihm lastet. Er leidet. Er leidet unter der Unruhe, die seine Schuld ihm gebracht hat. Er leidet unter der Angst vor dem Entdecktwerden. Und er leidet vielleicht, und das wäre nicht falsch, darunter, dass er das nicht mehr in Ordnung bringen, dass er das nicht mehr ungeschehen machen kann, was ihm widerfahren ist. Und schließlich, um noch ein Beispiel eines von vielen zu geben, der Gottlose, der auch gottlos sein will, der sich als Atheist bezeichnet, der keine Beziehung hat zu dem Herrn des Universums, der Gottlose, auch er hat sein Leiden. Das Leiden zum Beispiel, das darin besteht, dass er sich nirgends letztlich hinordnen kann, dass er seinen Sinn nicht findet, weil er außer sich, über sich nichts anerkennt. Der Gottlose leidet auf seine besondere Art, auch wenn er sie vielleicht, wenn er begabt genug dazu ist, mit Ironie und geistreichen Bemerkungen überspielt. Noch einmal Wir müssen wählen. Jede Lebensweise hat ihr besonderes Leid. Und von daher gesehen sollten wir nicht mitleidig oder besser selbstmitleidig sagen, was muss ich armer Christ doch so alles durchmachen, sondern fragen, ob das Ziel, das wir uns gesetzt haben, nicht auch verdient, dass wir dafür Nachteile in Kauf nehmen. Nicht jeder ist ein Jeremia. Aber was ihm widerfuhr im Großen, darauf gehen wir zu im Kleinen. Worunter leiden denn die Zeugen Gottes, wenn Jeremia ein Beispiel ist? Sie leiden darunter, dass sie lächerlich gemacht werden. Man spottet immerzu über mich, sagt Jeremia, alle lachen mich aus. Das bringt mir nichts als Spott und Hohn ein, Vers 8, Tag und Nacht. Es ist eine merkwürdige Sache, dass uns das so aufregt, wenn man uns nicht ernst nimmt. Wir sagen dann nicht, lass doch dem seine Einschätzung, ich weiß schon, was ich wert bin. Wenn einer daherkommt und uns offen auslacht, das tut weh. Ich glaube nicht nur mir, nicht nur längst vorher Jeremia, lächerlich gemacht zu werden, nicht ernst genommen zu werden, hören zu müssen, was du da sagst, ist ja Unsinn, du bist ja extrem oder dumm. Oder man kann das ja gar nicht mehr hören. Du bist kein ernsthafter Mensch, das tut sehr weh. So geht es oft den Zeugen Gottes. Was ernsthaft ist, bestimmen die anderen. In ihren Augen sind die Zeugen Gottes lächerliche Figuren. So wie Jesus, als er dann gefangen genommen ist, man ihm eine Krone aufsetzt, eine imitierte, eine Dornenkrone, ihm einen Mantel umhängt, irgendeinen scharlachroten alten Mantel, ihm die Augen zubindet und ihn schlägt und sagt, na, du kleiner Prophet, wer war's denn, lächerlich gemacht zu werden? Und dann gibt es da eine andere Art des Leidens, die sich schon in der Lächerlichkeit anbahnt, die Isolierung. Sogar meine besten Freunde warten darauf, dass ich mir eine Blöße gebe. Irgendwann stellen die Zeugen Gottes fest, dass sie keine Freunde mehr haben. Jedenfalls die Alten nicht mehr. Dass da Distanz eintritt. Dass die Leute sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du gehörst nicht mehr zur Fraktion. Du bist keiner mehr von uns. Bleib da, wo du bist. Und dass plötzlich aus alten Freunden Feinde werden. Eine Feindschaft, die man kaum ganz begründen kann. Denn der Zeuge Gottes hat ihnen nichts getan. Was er ihnen getan hat, ist, er steht auf der anderen Seite. So sind die Zeugen Gottes oft isoliert. Aber sie möchten doch irgendwo dazugehören. Sie möchten doch ein Teil der munteren Gruppe sein, wo man sich kennt und liebt und einfach eins ist. Sie sind Außenseiter geworden. Und dann erfährt das Ganze noch drittens eine Steigerung darin, dass Jeremia aktiv bedroht wird. Das heißt hier, vielleicht bringen wir ihn dazu, dass er etwas Unvorsichtiges sagt, dann können wir uns an ihm rächen. Er wird belauert. Man sucht Argumente, man schreibt alles auf, was man gegen ihn verwenden kann. Alle Unbefangenheit ist dahin. Und irgendwann, sagt er sich, werden sie zuschlagen. Das Gefühl einer tiefen Bedrohung erfasst ihn. Dies wiederum wird am deutlichsten sichtbar an Jesus. Gleich nach Beginn seines Auftretens beschließen die, die mit ihm nicht einverstanden sind, ihn aus der Welt zu schaffen. Und gar nicht so lange danach gelingt es ihnen auch. Das also sollten wir gewärtigen. Wenn wir Zeugen Gottes sein wollen, also Leute, die sich dazu stellen, die sich bekennen zum christlichen Glauben oder besser zu Christus, das sollten wir gewärtigen. Und wir sollten uns irgendwann fragen, ob wir das wollen oder lieber zurückkehren in die Etappe. Das Prädikat der Lächerlichkeit, die Isolierung von Menschen und irgendwann auch Bedrohung. Dass in diesem Land, in der Bundesrepublik, die Bedrohung sich sehr in Maßen hält, das sollte man hinzufügen. Kein Grund, uns selber zu erzählen, wie schlecht es uns ginge. Das kann sich ändern. Es gibt heute eine Christenverfolgung, wie es sie vielleicht in der ganzen Geschichte noch nie gegeben hat. Jetzt, am Beginn der 80er Jahre. Neulich las ich eine Notiz, jeder dritte Christ wird auf der Welt heute verfolgt. Wollen wir das, wenn es so weit käme? Und dann ist da ein zweiter Gedankengang. Jeremia hält fest an seiner Sendung. Er bleibt dabei. Er geht weiter. Er lässt sich nicht abbringen. Und auch dafür hat er Gründe. Der erste Grund: Gott ist ihm viel zu stark. Du hast mich verführt, Herr, und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Gut, das hört sich nicht positiv an. Er spricht wie ein Mädchen, das man überredet hat, sich auf Liebe oder was so heißt einzulassen. Er spricht wie einer, der gekämpft hat und seinem Gegner unterlegen ist. Nun weiß er, dass er von Gott nicht mehr loskommt, weil Gott so stark für ihn ist. Er ist umgeben von Gott. Und er weiß, er wird nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das erfahren hat, dass er von Gott nicht mehr loskommt, weil Gott ihm zu stark geworden ist. Auch in Zeiten wie hier Jeremia, wo er gerne diese Bindung lösen würde. Und dann ist da etwas Zweites, was ihn hält. In Vers 9a wird gesagt: Aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken, dann geht das nicht. Wie macht man das, nicht mehr an Gott zu denken, wenn man schon so viel an ihn gedacht hat? Ich habe mich mal gefragt, was wohl in den Leuten vorgeht, die ich kenne, die irgendwann einmal ganz bewusst mit Gott gelebt haben, aber es heute nicht mehr tun. Ich habe nicht den Mut gehabt, einen von ihnen zu fragen. Wie wirst du damit fertig? Du warst doch mal ganz dabei. Und heute schwimmst du mit dem Strom. Ich weiß also nicht, ob jeder Mensch so von sich reden könnte. Ich kann einfach Gott nicht mehr vergessen. Ich vermute, dass einige es tun über lange Zeiten ihres Lebens. Vielleicht haben sie ihn irgendwann verdrängt. Ganz bewusst gesagt, ich will nicht mehr an ihn denken. Ich verdränge das unter die Schwelle meines Bewusstseins. Aber je nachdem, wie sehr man sich auf Gott eingelassen hatte, geht das nicht mehr. Der Gedanke kommt immer wieder hoch, wie ein Ball, den man unters Wasser drückt. Und der, sobald man die Hand abzieht, wieder nach oben springt. Ich kann Gott nicht mehr vergessen. Das geht nicht. Kennen Sie das? In Zeiten Ihrer Dunkelheit, wo es Ihnen alles zu viel war und wo Sie dachten, wenn ich jetzt einen Schnitt mache und nach rückwärts gehe, dann bin ich diese ganze schwierige Sache mit dem Glauben los. Kennen Sie das, dass es nicht ging, weil Sie ihn nicht vergessen konnten? Da gibt es noch einen dritten Gesichtspunkt unter dem, was den Propheten hier hält. Er sagt: Wenn ich sage, ich will nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt das Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Ich kann es nicht. Wie ist denn das, wenn wir nicht mehr reden wollen? Ich nenne das den Rückzug in die Innerlichkeit. Das sind diese stumm gewordenen Leute. Früher waren sie Feuer und Flamme, früher sprachen sie von ihrem Glauben an Jesus Christus, aber dann wurden sie ganz stumm. Und auf einmal haben sie gesagt, man muss eben nicht immer seinen Glauben vor sich hertragen, man darf den anderen nicht auf den Wecker fallen, man soll jedem seine Freiheit lassen. Ich bin doch nicht der Einzige, der eine Überzeugung hat. Mit solchen und ähnlichen Sprüchen wollten sie schweigen. Vielen ist das gelungen, exzellent gelungen. Seit Jahren schweigen sie, völlige Funkstille. Sie senden nicht mehr. Jeremia sagt, er kann das nicht. Dieser Rückzug in die Innerlichkeit, in das Schweigen, in das private Gläubigsein geht nicht, sagt er. Es brennt. Es tut so weh, dass ich reden muss. Ich habe Feuer gefangen und was in mir lebt, das muss heraus. Das hält ihn. Er kann nicht mehr schweigen. Denken Sie einen Augenblick dann darüber nach, bitte, wie oft Sie geschwiegen haben. Hat das auch wehgetan? Oder war es nur ein Zustand von innerer Ermüdung? Etwas wie ein Aufatmen, jetzt muss ich nicht mehr. Glaube, der sich nicht mehr äußert, ist mindestens 50% schon tot. Das ist die Art, wie wir dem Feuer unseres Glaubens neue Scheite nachlegen, indem wir darüber sprechen. Jedes Mal festigt sich der Glaube. Probieren Sie das aus. Jedes Mal, wenn Sie den Mund aufmachen und etwas herauslassen, dann haben Sie nicht weniger nachher in sich, sondern mehr. Das Wort kommt mit Zinsen zurück. Jeremia kann nicht mehr zurück hinter seine Berufung. Wie gut, wenn es uns auch so geht. Dass wir sagen, ich habe es probiert, ich wollte das mal hinter mir lassen. Ich hatte davon wirklich die Nase voll, aber es ging nicht. Das ist dann kein Zeichen, auf sich selber stolz zu sein, aber ein Zeichen für eine tief gewachsene Bindung an Gott. Und dann der dritte Gedankenkreis in diesem Text. Jeremia spürt, dass er unter einem starken Schutz steht. Vers 11, doch du, Herr, stehst mir bei, denn du bist mein mächtiger Beschützer. Doch du, Herr. Gegen die inneren Stimmungen, gegen die Umstände, gegen verleumderische Worte, gegen die Isolation, gegen die Müdigkeit im eigenen Herzen. Doch du, Gott, beschützt mich. Und das bedeutet, ich werde nicht zerstört. Der Zeuge Gottes kann nicht zerstört werden. Vor 2 oder 3 Tagen hörte ich ein Wort. Ein Mann ist in den Grenzen seiner Person und seines Auftrages unüberwindlich. Nun, das hatte ein Mann gesagt. Man könnte auch sagen, ein Mensch. In den Grenzen seines Auftrags ist ein Mensch nicht überwindbar. Man kann ihm den Mund zuhalten, gut. Man kann ihn sogar in einigen Fällen aus dem Leben befördern, aber man hat ihn nicht besiegt. Sein Blut schreit weiter. Es ist unmöglich, die Zeugen Gottes zu zerstören. Auch noch eine Hinrichtung predigt weiter. Wir haben dafür viele Beispiele. Aus der alten und neuen Zeit. Die Zeugen Gottes sind unzerstörbar. Und wenn jemand sich ganz auf die Seite Gottes stellt, dann kann man ihm viele Schwierigkeiten machen, aber er ist nicht zerstörbar. Gott sorgt dafür. Es wäre interessant, einmal die Lebensgeschichte dieses Propheten durchzugehen, was man alles gemacht hat. Er hat unwahrscheinlich gelitten. Einmal schmiss man ihn in eine Zisterne, die unten noch Schlamm hatte. Aber irgendjemand zog ihn wieder heraus. Einmal hat der König, das war sicher ein sehr herausfordernder Akt an Gott, alle seine gesammelten Botschaften zerschnitten und ins Feuer geworfen. Jeremia hat sie neu diktiert. Immer wieder hat man ihm zugesetzt. Aber wir haben keinen Hinweis darauf, dass man ihn klein gekriegt hätte. Auch wenn sich die Spur seines Lebens am Ende in Ägypten nicht mehr finden lässt. Zeugen Gottes sind unzerstörbar, weil Gott seine Hand über sie hält. Sie haben Schwierigkeiten, aber man kriegt sie nicht klein. Und wenn sie wie Jesus ans Kreuz gehen, dann werden sie 3 Tage später auferweckt. Unvergleichlich ist Jesus, aber der Vorgang, dass es weitergeht, der findet sich auch bei anderen Zeugen Gottes. Und es gibt einen zweiten Grund, warum Gott sie bewahrt, weil er eine Vorliebe für die Armen hat. Denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde, sagt Jeremia, Vers 13. Gott liebt die kleinen Leute. Gott liebt die, die in Schwierigkeiten sind. Gott liebt die unten sind. Er liebt sie, weil sie die anderen nicht mehr lieben. Er schützt sie, weil sie die anderen nicht mehr schützen. Die Angefochtenen und die Bedrängten sind sich der Liebe Gottes so sicher oder können es sein, wie sonst niemals in ihrem Leben. Die Zeugen Gottes werden bewahrt und dafür gibt es hier noch einen dritten Grund, den Lobpreis. Singt dem Herrn und lobt ihn. Sie werden sagen, man kann nicht immer Gott loben, besonders nicht, wenn man ganz unten ist. Die Bibel sagt doch, gerade dann. Und viele Menschen haben erlebt, dass der Lobpreis, der nicht kommt aus dem Überschwang der Gefühle, aus einer sieghaften Stimmung, aus einer erfolgreichen Situation, sondern aus der Tiefe, dass er gerade am hilfreichsten ist für den, der zu Gott betet. Wenn wir gar nichts anderes mehr können, dann können wir immer noch Gott loben. Auch wenn uns der Glaube fehlt, ihn um Hilfe und Änderung der Situation zu bitten, wir können ihn immer noch loben, denn er bleibt unverändert und liebt weiter. Und so ist Jeremia am Ende ganz bei Gott. Ich meine, mehr als jemals. Je tiefer das Leid ist, umso tiefer ist die Gemeinschaft mit Gott. Niemand ist Gott so nah wie der gekreuzigte Sohn Gottes am Kreuz. Auch wenn er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das gilt für alle Zeugen Gottes. Wer dem Leid aus dem Wege geht, meine Freunde, verliert Gott. Wer sich auf seinen Weg einlässt, wird Schwierigkeiten bekommen, aber in den Schwierigkeiten wird er wachsen, in den Schwierigkeiten wird er entschlackt werden, sein Glaube wird gereinigt, in den Schwierigkeiten wird er Größe zeigen. Niemand kann Größe zeigen auf den milden Hügeln eines durchschnittlichen Christentums. Größe gewinnen wir erst in den tiefen Tälern und auf den hohen Bergen der Erfahrung des Glaubens, im Leid und im Lobpreis. Amen.